und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Und ihr werdet euch sicherlich wundern, dass ihr uns beide hier heute nebeneinander seht, denn ich habe heute den Yusuf in Wien besucht und ja, freue mich total, dass wir das heute mal hier zusammen vor Ort machen sozusagen. Ja. Also die Gelegenheit konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen und ja, wir haben auch heute wieder viele tolle Themen für euch mitgebracht und letztes Mal haben wir ja mit OpenAI geendet und wir starten heute auch wieder mit OpenAI. Da gibt es etwas, das wir euch nicht vorenthalten wollen, denn ja, offensichtlich gibt es jetzt da neue Bestrebungen, wie man noch ein bisschen mehr Geld in die Kasse bekommen kann, nämlich mit Erotik-Content für Erwachsene, so möchte ich es mal ausdrücken. Wir haben ja auch letztes Mal drüber gesprochen bei OpenAI, da muss ja auch Geld in die Kasse kommen für all die Investitionen und ja, da gibt es eben die Möglichkeit so ein bisschen oder soll es die Möglichkeit geben, so ein bisschen auch da in diese Ecke reinzugehen. Ja, wie schätzt du das ein? Gibt es da Chancen einnahmetechnisch?
Ja, also ich finde es erstmal lustig, den Zeitpunkt, wann er was bringt, weil gerade zu dem Zeitpunkt, also erst zur selben Zeit, wo der Sam Altman das eingebracht hat, hat ja das kalifornische Gericht angeordnet, dass sie jetzt sozusagen ab nächsten Jahr den Content für Kinder irgendwie maßschneiden, also regulieren müssen. Ja. Ja? Also dass die halt keine erotischen oder irgendwelche komischen Dinge da bekommen. Und dann hat der Sam Altman quasi diese Auflage gleich verwendet zum, ja, für die Kinder tun wir alles runter, aber für die Erwachsenen, die behandeln wir jetzt wie Erwachsene. Ja.
Endlich.
Ja, endlich, genau, als ob das überhaupt nie passiert wäre. Und hat er sehr geschickt gemacht, muss ich sagen. Also das ist ein guter Ansatz. Also, dass er natürlich meint er damit mit diesem ganzen erotischen und erwachsenen Content, meint er natürlich Porn. Ja.
Klar.
Also ganz klar. Und es existiert ja bereits. Also ja. Es gibt schon KI-Porn. Also das, und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Markt groß genug ist, als dass es in irgendeiner Art und Weise OpenAI nützlich sein könnte. Also ich glaube, es ist eher schädlich. Also wenn man das jetzt rein aus Umsatzgrundlagen betrachtet, also nehmen wir an, sie würden Pornhub den ganzen Umsatz wegnehmen, dann wären das gerade mal, ich glaube, 6 Milliarden oder so oder 4 Milliarden. Mhm. Also es ist, ich kenne die letzten Zahlen jetzt nicht, aber irgendwann einmal habe ich mal so einen Podcast gehört, eben über den Pornhub-Gründer, ist übrigens ein Deutscher, ne?
Ja, stimmt, weiß ich. Genau, ja.
Und der hat irgendwie so berichtet, was die so Umsatz machen und das war eigentlich Peanuts in Wirklichkeit. Und selbst für OpenAI, also OpenAI redet ja, also wir müssen ja in den nächsten Jahren auf hunderte Milliarden kommen.
Richtig,
ja?
Genau.
Und das wäre nicht einmal ein Prozent, also von dem, was sie da irgendwie mit Porn einnehmen.
Da möchte ich übrigens an der Stelle nochmal empfehlen, wir haben da einen Artikel zu dem Thema Investitionen und zirkuläre Investitionen, da hast du ja auch eine sehr schöne Rechnung aufgestellt, bei der man doch schon ins Zweifeln kommen kann, ob das Ganze irgendwie zukunftsfähig ist, aber das nur am Rande.
Ja. Genau, wir haben mal versucht auszurechnen, was für einen Umsatz OpenAI machen müsste, damit sie all die Versprechen, die sie jetzt getätigt haben, auch nur ansatzweise decken.
Ja.
Also und das wirklich halt Schritt für Schritt alles für die nächsten Jahre runtergerechnet und da wird einem ganz schön übel.
Wann knallt es doch mal nach da in der Rechnung?
Also ja, das kann man jetzt nicht so sagen, weil es hüpft ja immer wieder jemand raus und schmeißt da Geld rein. Also zuletzt war es der Jens Wang. Vielleicht hüpft nochmal der Trump raus und investiert da nochmal oder so.
Also, es gibt ja so kritische, glaube ich, so kritische Jahre, in denen sich so entscheidet, ob es weitergeht oder nicht, oder?
Ja. Also ich würde jetzt mal sagen, 2028, 2029 ist so der klassische, wenn sie tatsächlich diese Zahlen nicht erreichen, dann bricht das alles zusammen. Mhm. Ja, weil dann hat Oracle genug investiert, also ziemlich viel Geld in die Hand genommen, kriegt es aber nicht reinvestiert. Und dann kommen die ersten sozusagen, wo man halt die Kredite zurückzahlen muss, ja, weil das ist ja alles auf 5 Jahres-Bonds quasi finanziert. Und wenn diese Kredite kommen, aber sie noch nicht gedeckt sind, weil es ist ja auch, die Investition steigt ja langsam hoch. Das heißt, in den ersten Jahren machen sie mehr Verluste, alles, also Verluste auf Pump halt. Ja, sie investieren mehr, als sie einnehmen. Und der Break-Even-Point, wenn überhaupt, kommt so 2030.
Ja. Ja.
Das heißt, dort nehmen sie zum ersten Mal mehr ein, als sie ausgeben, wenn OpenAI tatsächlich ihre 120 bis 150 Milliarden an Oracle abtreten.
Ja. Also das ist aber dann auch wirklich schon das optimistische Szenario. Es gibt ja auch noch andere. Ne?
Ja, genau. Das ist Best Case Szenario.
Genau. Ja. Wobei, man muss ja auch sagen, was immer noch passieren kann, ist, dass wenn alles schief geht, dass der Staat einspringt, ja, und dann das Ganze eben dann mit Bürgschaften oder mit Staatsgeldern dann stützt. Also ich würde fast sagen, wenn wir jetzt die aktuelle Regierung dann, also noch die Trump-Administration haben im Jahr 2030, ja, was ich nicht für unmöglich halte. Ja, nichts halt ist mehr unmöglich aus meiner Sicht. Dann wird das wie bei Intel, wird er da Geld rein oder der Staat wird sich beteiligen.
Genau, also Trump setzt sich dann eine Krone auf,
genau.
Nimmt sich eine Kalaschnikow in die Hand und ist dann und rettet dann.
Und postet das dann aber auch schön in seinem Social Network, so richtig martialisch, ja.
Genau, ja.
Aber kommen wir nochmal kurz zurück zu dem Thema OpenAI for Porn, weil eine Frage, die ja noch nicht beantwortet ist, ist das Ganze dann nur per Text oder wird es dann auch Bilder und Videos geben? Weil das könnte dann natürlich auch nochmal spannend werden, ja?
Ich glaube schon, dass das Ziel ist. Also es wird wohl hauptsächlich um Sora gehen, letztendlich, ja?
Denke ich auch, weil, ja, also das hat dann natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, als wenn du dann wirklich nur dich mit per Chat irgendwie unterhalten kannst, ja?
Ja, ich meine, die Komplexität, also Sora, also gerade die Videomodelle sind ja sehr rechenintensiv.
Ja.
Aber umsatztechnisch bringen sie eigentlich recht wenig. Also wenn du das jetzt in Porn umrechnest, so ein Porno-Video, da zahlst du vielleicht deine 2 Euro oder 3 Euro, aber hast Rechenleistungen auch für 2 bis 3 Euro. Also ob sich das wirklich irgendwo mal rechnet, kann ich mir kaum vorstellen. Das ist eigentlich nur zum Auslasten, könnte ich mir vorstellen, damit sie die Rechenzentren auslasten.
Außer vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, ja, wenn du wirklich in der Lage bist, zukünftig dir sozusagen deinen eigenen persönlichen Erotik-Avatar irgendwie zu bauen, mit dem du dann immer dich unterhalten kannst. Ich glaube, dass die Leute dann bereit werden, viel, viel mehr Geld auszugeben als 2-3 Euro für so ein Video, sondern dass sie schon sagen würden, hey, das ist mir vielleicht für eine Stunde 100 Euro wert oder Dollar oder wie auch immer. Ja?
Also
das ist ja schon Science Fiction so ein bisschen.
Du meinst, es ist dann sozusagen die Labor Economy, also die Prostitution wird abgeschafft.
Ja, zumindest wird sie zum Teil substituiert dadurch, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, es gab mal so einen Film, der fällt mir jetzt aber leider nicht mehr ein, wie der Titel war. Da ging es ja auch genau darum, dass...
Her, war das, ne? War das nicht Her?
Kann sein, ja. Ich komme nicht mehr drauf, ja.
Also mit der wie heißt die? Die auch bei den Avengers mitspielt, die...
Ach je. Kann ich dir nicht, Avengers, ich bin auch bei Superheldenfilmen raus.
Okay.
Aber ich würde sagen, das liefern wir nach oder ihr sagt uns.
Die Scarlett Johansson.
Ja, okay.
Scarlett Johansson.
Ja, okay.
Her.
Genau. Stimmt, das ist aber schon ein älterer Film.
Ja.
Wobei ich fand den auch ziemlich schlecht, muss ich sagen.
Ja.
Oh, war ich da enttäuscht. Okay, aber wir schweifen ab. Bleiben wir noch ein bisschen bei OpenAI. Und zwar, jetzt geht es mal wieder so ein bisschen in Richtung große Summen verschieben und so weiter. Es gibt nämlich einen Auftrag für Broadcom im Umfang von 10 Gigawatt. Ja?
Mhm.
Was echt viel ist. Wir schmeißen hier immer so mit den Gigawatt-Zahlen um uns rum. Man muss sich einfach überlegen, was 10 Gigawatt an Leistung sind. Ja. Ja, also das passt ja wieder in dieses ganze Spielchen rein, über das wir schon gesprochen haben. Ne? Also ein weiterer Baustein.
Ja, also 10 Gigawatt. OpenAI wird ohne eigene Chips nicht auskommen, weil sie können die 75% Marge von Nvidia nicht finanzieren. Auch wenn jetzt Nvidia da jetzt rein investiert und alles Mögliche. Aber irgendwo müssen sie unabhängig werden. Das heißt, die spielen alle Karten. Die wollen eigene Chips, die nehmen AMD rein, dann werden sie... Alle, die irgendwie Chips produzieren, werden sie irgendwie ins Boot holen, damit sich das irgendwann einmal rechnet. Aber alle wollen natürlich mitverdienen. Und dementsprechend wird das alles sehr knapp. Und 10 Gigawatt, wir haben es ja schon mal letzte Woche, glaube ich, auch gesagt, also um 1 Gigawatt Rechenzentrum aufzubauen, kannst du grob rechnen, 50 Milliarden.
Ja.
Das heißt, wir sind hier wieder bei 500 Milliarden Investitionen. Vielleicht sollen es die Hälfte sein, weil halt die Broadcom-Chips deutlich günstiger sein werden, weil sie quasi ihre eigenen Chips sind. Ja. Aber du hast ja trotzdem noch, du hast den Strom, du hast das Gebäude, du hast die Server, du hast also quasi das Blech. Ja.
Und ein paar Leute braucht man ja auch noch, die das bauen müssen.
Genau, also und wer soll das alles sein? Ich meine, es gibt, also die Nachfrage ist so groß, dass ob die das jemals hinkriegen, ist fraglich. Aber es ist es gibt keine Bedingungen. Also es ist quasi jetzt nur bla, ja, wir machen das jetzt. Ja. Aber ja, also das zeigt wieder, wir sind sehr bubbelig. Sehr bubbelig. Circle Economy, sage ich nur. Interessant ist, dass weder Broadcom noch OpenAI irgendwo investieren musste. Meine Hypothese, weil kurz bevor dieser Deal gekommen ist, war der Sam Altman bei TSMC. Also könnte es sein, dass der Sam Altman irgendwie Kapazitäten von TSMC sich gesichert hat, die dann Broadcom verwenden kann, damit sie diese Chips überhaupt produzieren können, weil TSMC ist ja letztendlich der größte Bottleneck, ne?
Ja.
Weil die müssen ja das alles bauen, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das quasi der Lockvogel war für Broadcom, dass sie da jetzt einen Kapazitätsslot kriegen, wenn es das sein Augment tatsächlich, aber es ist reine Spekulation.
Produziert ihr eigentlich schon in den USA TSMC oder nur in Taiwan?
Also es gibt auch ein Werk in den USA, aber das ist jetzt noch nicht so weit.
Okay.
Also sie können keine großen Kapazitäten umsetzen. Ja. Angeblich sollen sie nächstes Jahr schon 30-40% der Kapazitäten in den USA ausbauen können. Ich wage das zu bezweifeln, weil sie, vielleicht schaffen sie es technologisch und auch von den Geräten und so, aber was ich nicht glaube, ist, dass sie das Personal dazu kriegen.
Okay.
Also, okay. Weil das ist ja die größte,
ja, eben,
größte
genau,
Schwierigkeit.
Das ist wirklich, ja, gerade da brauchst du jetzt nicht irgendjemand, sondern da brauchst du ja richtig geschultes Personal.
Genau, und aktuell habe ich gelesen, sind halt die ganzen Taiwan-Leute dort, ja, und versuchen halt dort irgendwie die Leute auszubilden und halt die Kapazitäten, die schon da sind, selbst auszulasten, aber mit Leuten halt aus Taiwan.
Ja, okay.
Ja. Aber mag sein, dass das jetzt sich schon gebessert hat oder es, ja, vielleicht schaffen sie es irgendwann.
Ja.
Aber ja, da ist schon sehr viel if then.
Also weitere Fragezeichen, die sich da auftun.
Genau.
Ja, Nvidia hast du jetzt gerade schon angesprochen, beziehungsweise genau auch das Thema Chipproduktion. Und da gibt es jetzt im Zusammenhang Nvidia auch was Neues, sozusagen das KI-Labor für zu Hause, möchte ich es mal nennen. Mhm. Also einen kleinen KI-Baukasten für schlappe 4.000 US-Dollar, wenn ich das richtig sehe.
Mhm.
Und das ist dann eine Kiste, die kann man sich da hinstellen. Die hat dann eine starke Leistung, Blackwell GPU, und mit der kann man dann schön richtig große Modelle zu Hause laufen lassen.
Mhm.
Ja, für wen eignet sich denn sowas?
Na, hauptsächlich für Developer. Mhm. Also das ist sozusagen so ein Development-Kit, das ist der DGX Spark.
Mhm.
Also auf den warte ich schon sehr lange. Also wir hatten den auch schon am Radar. Also wir werden uns sicher auch ein, zwei davon reinstellen.
Mhm.
Der Vorteil von dem Ding ist, das ist halt wirklich nur so groß, ja. Also es ist wie so ein großes Buch, ja, so ein dickes Buch.
Also nicht so ein Tower, wie man sich das vorstellt.
Nein, es ist wirklich nur wie so ein dickes, so dick und so breit.
Okay.
Ja. Hat halt 128 Gigramm, also Speicher, wo du halt die ganzen Modelle drauf laufen lassen kannst. Und hat schon den Blackwell-Chip drinnen. Jetzt nicht den großen, klarerweise, aber ausreichend, um halt wirklich diese Modelle laufen zu lassen. Ich habe schon ich habe schon Berichte gelesen davon. Also es ist zwar jetzt noch nicht draußen, also aber es gibt schon Berichte darüber, halt von Leuten, die das getestet haben. Und die sagen, ja, es läuft nicht alles super schnell, aber es läuft.
Mhm.
Und das ist, theoretisch hat das auch eben eine 200-Gig-Schnittstelle, das heißt, man kann die auch miteinander verbinden. Also du kannst die quasi clustern und dann kannst du dir eigentlich, so wie früher diese ganzen Krypto-Hoshis, die sich diese Racks gebaut haben, könntest du theoretisch mit so einem Spark die einfach so staffeln und die zusammenclustern.
Ah, okay. Also richtig Mini-Cluster bauen.
Genau, und so kannst du es dann halt skalieren, sage ich jetzt mal. Also das finde ich ganz cool. Bin schon gespannt, wann wir Zugriff drauf kriegen oder wann wir es kaufen können. Aber es ist eigentlich grandios, ne? Ich meine, ob man es dann im Datacenter-Ansatz dann, also ob man es dann tatsächlich für das Development nutzen kann, ist eine andere Frage, aber ich denke, es ist ein sehr guter Ansatz.
Okay, da bin ich mal gespannt. Also wenn ihr euch dann mal sowas ins Haus, ins Büro stellt, was ihr damit macht. Also, ja, ihr seid ja da sowieso immer sehr, wie soll ich sagen, schon zu der ersten Garde, die dann da Dinge ausprobieren. Und das heißt, dann könnt ihr hier auch mal so ein bisschen aus der Praxis plaudern. Das ist sehr gut. Deshalb heißt ja auch der Praxis-Pitch.
Genau. Wir versuchen es zu beginnen.
Genau, versuchen es. All das wäre natürlich nichts ohne die passenden Modelle und deshalb auch wieder unsere beliebte Kategorie KI's Next Top Model. Und für all die unter euch, die gerne mit Videos arbeiten und experimentieren, eine spannende Nachricht, denn es gibt Veo 3 von Google, also das 3.1, Entschuldigung, nicht 3 hatten wir ja schon. 3 war ja schon sehr, sehr leistungsfähig, hat eigentlich so einen neuen Meilenstein gebildet und 3.1 soll jetzt noch besser sein. Was ich persönlich schön finde, ist, dass man jetzt auch Fortsetzungen, nahtlose Übergänge erzeugen kann, weil das ist ja von der Dauer der Videos immer ein bisschen eingeschränkt und dann, dass man jetzt nicht so viel rumbasteln und rumschneiden muss. Das erinnert mich so ein bisschen an auch so Audio-KI-Tools, die das ja auch können, die das ja auch einfach dann Musikstücke verlängern können. Und das finde ich spannend, aber es hat auch noch ein paar weitere tolle Features. Was ist da noch alles dabei?
Ja, also ich glaube, von den Video-Features ist es jetzt gar nicht so viel besser, aber audiomäßig soll es besser sein.
Mhm.
Ich habe mal die ersten Berichte davon gelesen. Die Leute sind natürlich nicht overwhelmed, ja, weil natürlich viel besser geht's halt auch nicht, ne? Also es ist schon sehr gut.
Ja.
Wo es sich jetzt unterscheidet, ist quasi tatsächlich in der Nutzung. Also eben, wie du schon gesagt hast, dass du halt Fortsetzungen machst, du lädst ein Video rein und sagst, okay, noch weitere 5 Sekunden soll das jetzt irgendwie weitergehen, die Szene. Oder du machst ein Anfangsbild und ein Endbild und dann wird halt ein fließender Übergang zwischen diesen zwei Bildern geschaffen.
Ja.
Das sind halt so Features, die da drinnen sind, ja. Und was auch wichtig ist, du hast jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, dass du einfach Elemente aus den Videos auch herausnehmen kannst, ja. Weil das war auch immer störend. Du hast halt irgendwie ein Video generiert und dann hat natürlich die KI irgendwas im Hintergrund noch dazu gebastelt, was halt gut gepasst hat.
Ja.
Und plötzlich denkst du dir, nee, aber das will ich nicht, ja.
Ein Beispiel ist, dass dann irgendwelche Text drin war, also dass irgendwie und so typisch KI irgendwelche Fehler in diesem Text oder Zeichen, die es eigentlich gar nicht gibt.
Mhm.
Und das kann man dann, denke ich, auch damit recht einfach rausnehmen.
Genau, ich glaube, das war halt tatsächlich ihr Hauptproblem, weil sie halt, und ich glaube, sie haben daraus gleich einfach ein Feature gemacht, ne?
Ja, das ist gut.
Weil sie wahrscheinlich in den Trainingsdaten, die sie aus YouTube haben, wo halt überall diese Unterschrift, also diese Untertexte irgendwie drinnen sind, ja, und das haben sie halt nicht rausgekriegt. Du hast immer irgendwelche Fragmente drinnen gehabt, wenn du solche Videos generiert hast. Und da haben sie wahrscheinlich ziemlich viel Zeit darin verwendet, um diese Sachen rauszubekommen. Und jetzt haben sie es halt als Feature implementiert.
Spannend. Ja. Also werde ich auf jeden Fall ausprobieren und nutzen. Also ich persönlich nutze es ja auch sehr gerne, auch um zum Beispiel Werbevideos zu machen. Da kann man richtig gut arbeiten oder konnte man vorhin schon jetzt wahrscheinlich noch besser. Man kann es ja auch jetzt schon über die Gemini-App kann man es nutzen, über Vertex AI und über worüber noch? Ich glaube, über ganz normal mit der API geht es auch, gell?
Ja, genau.
Ja.
Also genau. Also alle APIs und halt auch Vertex und Flow, also über Flow.
Genau.
Ja.
Und es ist aber auch wieder so, also es ist natürlich abhängig, wie viele Credits man hat und wie viel man benutzt. Also wenn man richtig viel Credits braucht, dann braucht man wahrscheinlich schon dieses Ultra-Paket nach wie vor. Mhm. Da hast du 25.000 Credits. Für alle, die mal so gelegentlich ein Video erstellen wollen, denke ich, reicht auch so ein Pro-Paket. Ja, da kann man auch schon.
Das sind, glaube ich, 1.000 Credits. Also in der Free-Version sind 100 Credits drin.
Ja.
In der Pro sind es 1.000. Und ich glaube, die ganz große
Ultra,
genau, das sind, glaube ich, 25.000.
Genau. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, über KI-Agenten, wie zum Beispiel Manus AI, kann man ja auch auf Veo zugreifen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob da schon 3.1 drin ist. Also das muss man gucken.
Ja, ja, das kann echt lang dauern.
Ja,
also wir sind da immer recht schnell.
Ja, genau. Dann damit zum nächsten. Also für alle, die KI zum Coden verwenden, auch eine spannende Nachricht, nämlich Claude Haiku 4.5, das ist ja so das, sagen wir, das kleinste, schlankste Modell, aber man darf sich da nicht täuschen lassen, denn es ist sehr leistungsfähig. Es, ist, es bietet eine Leistung auf dem Niveau, da übertrifft sogar Claude 204 in manchen Bereichen, in manchen Benchmarks, und das zu einem Drittel der Kosten. Also das Ganze ist natürlich dann wahnsinnig effizient. Ja?
Und vor allem schnell.
Und vor allem schnell.
Also es soll fast 2 bis 3 Mal schneller sein als Sonnet.
Ja. Ja?
Und halt auch ein Drittel nur kosten und halt genauso stark sein. Also das ist sicher, also gerade für so Live-Geschichten ist das sicher sehr gut. Wo man es vielleicht nochmal testen muss, ist diese Computeroberflächengeschichte, weil wenn das gut funktioniert, dann ist natürlich Haiku super.
Und das soll angeblich richtig gut funktionieren. Ja, ja. Also auch dieser Zugriff auf Computer, habe ich zumindest drüber gelesen, dass es auch sehr, sehr gut sei. Ja.
Ja.
Und ja, wenn ihr so ein bisschen tiefer einsteigen wollt, dann empfehle ich euch auch einen Artikel bei uns im Newsbereich auf hardwarewartung.com. Da haben wir euch auch nochmal alles zusammengestellt, ob die Benchmarks und so weiter. Schaut es euch einfach mal an. Ich glaube, ja, das...
Ja, und was auch besonders sein soll, sie haben es, glaube ich, extrem sicher auch gemacht. Also sie haben, sie haben irgendwie ziemlich viel Zeit und Geld da reingesteckt, um so die Guardrails noch genauer, noch härter zu machen.
Ja.
Also es ist jetzt, ich glaube, eingestuft als Safety Level 2. Ja? Und das ist auch nochmal wichtig, also dass das immer besser wird auch.
So ein bisschen bizarr finde ich dann immer, weil dass sie dann schreiben, die Gefahr hinsichtlich der, oder die Risiken, was die Produktion von chemischen, biologischen, nuklearen Waffen angeht, die ist jetzt geringer geworden.
Genau.
Das ist, beruhigt mich natürlich sehr.
Gab es die Möglichkeit denn überhaupt?
Ne? Genau. Ja, dann vielleicht auch nochmal Sonnet 4 ausprobieren. Ne? Nein, also Spaß beiseite. Aber klar, wo die Möglichkeiten bestehen, da werden ja natürlich auch ausprobiert. Also ja, nicht von uns, aber gibt immer jemanden, der das macht.
Ja, definitiv. Gut.
Ja. Ja, dann kommen wir auch noch zu einer Anwendung, die auch vielversprechend erscheint. Wir haben es ja öfter schon davon gehabt, dass KI-Modelle auch im Bereich der Wissenschaften, insbesondere der Gesundheit und Medizin, eine große Chance eröffnen. Und da haben wir jetzt auch im Bereich der Krebsforschung wieder einen riesen Fortschritt gemacht, nämlich Google DeepMind und Yale University haben ein neues Modell veröffentlicht, nennt sich C2S Scale 27B. Und da ist ein Wirkstoff identifiziert worden, mit dem es offensichtlich oder in manchen Konstellationen leichter sein soll, den Immunzellen oder dem Immunsystem des Körpers Krebszellen zu erkennen und wahrscheinlich sie dann auch anzugreifen. Ja? Spannend.
Ja, ja. Also ich fand an dem Ding zwei Dinge sehr interessant. Erstens einmal, das kommt aus der Gemma-Familie. Also Gemma ist ja die Open-Source-Schiene von Google. Und sie haben eben ein großes Modell trainiert, also 27 Billionen Parameter, also Milliarden Parameter, auf ein medizinisches Modell zu trainieren, ist schon ziemlich viel und sehr groß. Ja. Das heißt, das fand ich schon mal sehr spannend und dass sie eben, dass auch diese Skalierung im medizinischen Bereich halt auch funktioniert. Und was jetzt dieses Modell, also was den Unterschied oder was jetzt hier quasi die Revolution ist, ist letztendlich, sie haben dieses Modell trainiert und haben es auf eine Methode angewendet. Das heißt, sie wollten herausfinden, wie kann ich Krebszellen identifizieren? Und also Krebszellen sind halt schwer zu identifizieren, weil sie quasi kalt sind. Ja, also es gibt halt quasi keine Zeichen im Körper, dass man sie klar identifizieren kann. Deswegen kann sie der Körper nicht angreifen. Deswegen gibt es halt diese Immunabwehr auch nicht dagegen. Und die meisten Bekämpfungsmethoden für die Krebstherapie ist halt, dass sie ein Medikament oder irgendeinen Wirkstoff reinbringen, der dann diese Krebszellen aktiviert und erhitzt sozusagen oder dass sie sichtbar werden für das Immunsystem und dann greift das Immunsystem das an. Das heißt, die Schwierigkeit ist herauszufinden, erstens mal, wo sind die und wie kann ich sie aktivieren, weil jede Krebszelle halt unterschiedlich agiert und deswegen sind halt diese ganzen Krebstherapien extrem schwierig zu finden. Mhm. Und was jetzt aber dieses neue Modell gemacht hat, ist, es hat eine komplett neue Methode entwickelt, wie man da herangeht. Mhm. Und zwar, also sie haben gar nicht ein neues Medikament oder sonst irgendwas erschaffen, sondern es gab es alles schon. Sie haben halt eine Grundhypothese getroffen, wie man diese Marker definiert und wie man das aktivieren könnte. Und dann haben sie einfach kategorisiert, also Medikamentenkategorien hergenommen und gesagt, diese Medikamentenkategorie würde wahrscheinlich das aktivieren. Und das waren Medikamenten, und in diesen Medikamentenkategorien sind halt unterschiedliche Wirkstoffe drinnen. Und das haben sie dann verifiziert, ob das tatsächlich eintritt. Also sie haben quasi eine Hypothese getroffen, die vorher noch nicht da war. Also, und das ist halt tatsächliche Forschung dann in Wirklichkeit, ja. Und das finde ich auch deswegen auch sehr beeindruckend. Und dann haben sie das quasi, dann haben die Wissenschaftler das getestet, haben die Hypothese bestätigt und dann konnten sie, und dann hat dieses Modell auch noch das richtige Medikament herausgesucht, dann haben sie es getestet und es hat funktioniert. Und das ist eine ganz neue Herangehensweise, an diese ganze Krebstherapie. Und das könnte natürlich alles total beschleunigen, weil du jetzt eben allein durch die Kategorisierung, also dadurch, dass du so ein großes Modell hast, kannst du quasi all die Wirkstoffe, die in unterschiedlichen Bereichen, die bis jetzt noch nie angedacht wurden, dass sie für Krebstherapie verwendet werden, kannst du jetzt auch hier mit reinnehmen und neueste Therapiemöglichkeiten entwickeln.
Ja. Und was ich auch spannend und gut finde, zumindest soweit ich das verstanden habe, ist, das Ganze läuft ja komplett ohne Tierversuche ab bisher. Ja, das ist ja alles im Modell oder alles in der Theorie. Ich glaube, dass da auch nochmal eine Riesenchance besteht, da auch die Forschung nochmal ein bisschen wegzukriegen von diesen klassischen Ansätzen, ja. Und damit eben auch Tierleid einzugrenzen. Also das macht schon Hoffnung auf verschiedenen Ebenen.
Genau. Ja. Und vor allem, ich meine, es verwendet etwas, was bereits da ist. Diese Medikamente existieren bereits, die sind schon durch die Klinik gegangen, wir wissen schon alles, ja. Aber der Reuse davon. Und halt die Neukategorisierung, wofür man das noch verwenden könnte, ist halt ein ganz neuer Ansatz auch. Ja?
Ja.
Das heißt, du sparst dir wirklich ganze klinische Studien, weil du einfach sagen kannst, jetzt probieren wir das jetzt einfach. Weil, und wir wissen, das sind Nebenwirkungen bei dem Krebspatienten, ist das jetzt okay oder nicht okay. Ja? Und wenn das okay ist, dann einfach give it a shot.
Ja, ja, genau, ja? Genau. Ja, also das ist immer schön, sowas dann zu hören und da sieht man eben auch, welche riesigen Chancen mit dieser neuen Technologie verbunden sind. Ein weiterer Bereich, in dem das auch gelten kann, zumindest mal mittelfristig, das ist unsere Energieversorgung. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, KI braucht wahnsinnig viel Energie. Also das ist im Moment echt ein Problem. Aber KI könnte vielleicht auch ein Schlüssel sein zur Lösung dieses Energieproblems. Stichwort Fusionsenergie. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie falsche Hoffnungen wecken. Ja, also wir sprechen ja schon seit, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren drüber, dass die Fusionsenergie wahrscheinlich bald in 2-3 Jahren soweit ist. Das ist es wahrscheinlich nicht. Aber mit Hilfe von KI kann man doch näher rankommen. Und das zeigt jetzt auch wiederum Google DeepMind. Und die arbeiten zusammen mit dem Energie-Startup Commonwealth Fusion Systems, kurz CSS, und die wollen einen Fusionsreaktor mit Hilfe von KI marktreif machen oder zumindest mal einen Prototypen erstellen, der dann wirklich auch in der Lage ist, mal mehr Energie zu erzeugen, als er verbraucht. Angeblich schon bis Ende des nächsten Jahres. Da zweifeln wir beide, da wirst du gleich noch was dazu sagen. Ja. Aber ich finde es spannend, dass man eben auch da mit Sicherheit viel schneller vorankommt als noch die ganzen Jahre zuvor.
Ja, ich glaube, dass KI auf jeden Fall Teile dieses Problems lösen kann, was diese Fusionsthematik angeht. Also gerade eben, ich glaube, wir haben vorher kurz davor darüber geredet, also dass man halt diese ganze Magnetfelder dynamisch steuert, je nachdem, wo halt gerade die Sensoren was sehen. Dafür ist KI wahrscheinlich sehr gut geeignet, ja, ne? Dass es halt in Mikrosekunden auf Reaktionen also gegen reagiert, ohne dass das Ganze irgendwie in die Luft fliegt.
Ja. Ja?
Also diese kontrollierte Verbrennung sozusagen oder Fusion, dafür hilft sicher KI. Aber es gibt halt so viele Baustellen in der Fusionsenergie.
Ja.
Deswegen halte ich das für unrealistisch, dass die nächstes Jahr schon mehr Strom produzieren, als sie reinstecken. Natürlich DeepMind, ich glaube, die Software heißt Torax, ja.
Mhm.
Die soll halt diese Steuerung von diesem Plasma übernehmen. CFS, also diese Common Fusion Systems, ist ja quasi der größte Player am Markt. Und ein weiterer Player ist dieses TAE. Da haben wir, glaube ich, im Juni darüber geredet.
Mhm.
Da hat Google investiert in dieses Startup. Die haben auch schon irgendwie 1,2 Milliarden geraced in Summe, um halt, also das heißt, Google hat schon viel Erfahrung in der ganzen Fusions Energie und die sind schon seit 2015 investiert in TAE und jetzt auch in eben Commonwealth Fusion Systems. Ich meine, wie gesagt, wir können gern mal so eine Folge machen, wo wir quasi die Probleme der Fusionsenergie erklären. Ja?
Genau, vielleicht auch mal so, was bisher erreicht wurde und
sieht man,
ne? Genau. Ja.
Weil es gibt wirklich viele Baustellen.
Ja.
Es gibt wirklich viele Baustellen, also von der Materialwirtschaft über die Steuerung, über die Materialien selber, über die Produktion von den Grundelementen, weil es gibt einfach nicht so viel. Ja?
Ja.
Also da gibt es dann nur eine Handvoll Unternehmen, die überhaupt die Rohstoffe dafür produzieren. Und dass du die in dieser Skalierung überhaupt produzieren kannst, ja, das existiert alles gerade gar nicht, ja. Aber wir können das gerne mal einfach versuchen aufzuschlüsseln.
Super, ja.
Machen wir. Mhm. Machen wir mal in einer anderen Folge.
Genau, so ähnlich wie damals schon oder zuletzt mit dem Thema Quantencomputing.
Genau.
Dass man einfach mal so, wie soll ich sagen, so eine Basis hat, auf der man dann aufbauen kann.
Genau, aber dann kann man auch diese ganzen Messages, die da irgendwie durch den ja. News-Channel laufen,
ja.
irgendwie einsortieren und sagen, okay, sie haben jetzt dieses Problem gelöst.
Genau.
Und nicht dieses Problem und das ja. andere Problem existiert aber immer noch. Ne?
Genau, und es wäre vielleicht auch mal interessant dann für den einen oder anderen Politiker, sich das mal anzuhören, die ja schon davon träumen, dass wir bald nur noch Fusionsenergie haben.
Genau.
Vielleicht ist es noch nicht ganz so weit, aber gut. Ich finde es auch okay, an dem Thema dran zu bleiben und es voranzubringen. Weil irgendwann könnte es wirklich uns helfen, aber bis dahin ist, glaube ich, noch ein bisschen.
Ja.
Aber wenn wir jetzt schon so ein bisschen in unserem, wie soll ich sagen, in unserem Bereich sind, im Dachbereich Deutschland, Österreich, Schweiz und speziell Deutschland jetzt, wir sprechen ja immer viel über US-Unternehmen, aber wir haben ja in Deutschland auch unglaublich gute Grundlagenforschung oder auch Unternehmen, die Dinge schaffen, die es anderswo nicht gibt. Und da haben wir aber mal so ein paar Sachen mitgebracht für euch. Was mich persönlich jetzt sehr stark auch fasziniert, ist dieses Thema humanoide Roboter. Und da gibt es ein Unternehmen, das heißt Neura Robotics. Und die haben jetzt so ein Konzept, ist glaube ich im Moment, oder es ist ein Prototyp schon für humanoiden Roboter vorgestellt.
Sind schon Prototypen.
Sogar.
Also sie bauen es schon.
Mhm.
Das Gute bei Neural Robotics ist, die sind auch schon sehr tief in der Industrie verankert.
Mhm.
Also die sind gerade in der Automobilindustrie, also in der deutschen Industrie.
Ja.
Die einzige Automobil nennen. Aber die sind halt schon sehr tief verankert,
ja.
Und haben jetzt tatsächlich eben jetzt auch investiert in einen humanoiden Roboter. Und alle denken ja natürlich an irgendwie Figure 3 oder halt an den Tesla-Bot Optimus oder halt Boston Dynamics und all die Großen. Ja. Aber auch in Deutschland passiert viel. Und da sieht man auch, dass das alles gar nicht so weit weg ist. Mhm. Also es könnte durchaus sein, dass es Unternehmen in Deutschland oder oder auch in Europa gibt, die den Markt dominieren können. Und eben dieser neue Roboter, dieser humanoide Roboter von Neuro Robotics, der heißt 4NE1, mhm. Super Name. Also da sind sie nicht sehr innovativ in so Namen, aber egal.
Wobei, ne, da ist ja sogar ein Sinn dahinter. Ne? 4NE1, das ist ja Akronym für For Anyone.
Ah, okay.
Ja, ja, wenn man es weiß, ne, dann ergibt es auf einmal Sinn. Ansonsten ist es schwer zu merken. Ne?
Ja. Stimmt, das ist gar nicht so blöd. Ja. Ja. Aber na gut, dann sind sie vielleicht doch innovativer als ich dachte. ja, also der Gedanke, also was zeichnet diesen neuen Roboter aus? Also unabhängig davon, dass er laufen kann und dass er all die anderen Sachen kann, die alle anderen Roboter auch können, Gleichgewicht halten, spazieren, irgendwas anfassen. Sie haben noch eine Innovation, und zwar haben sie eine Haut. Also sie haben dieser Roboter hat einen Tastsinn.
Ja, ja.
Das ist sehr wichtig, weil das ist ja das, wo alle scheitern. Mhm. Also die Hand. Auch jetzt, wir haben jetzt gerade wieder, ich glaube letzte Woche haben wir darüber geredet, der Optimus-Bot auch gar nicht ihre Zahlen hinbekommen, also weil sie halt, weil denen fehlen halt die Hände.
Ja, genau. Und das ist ja auch so unglaublich komplex, weil die Hand, die menschliche Hand besteht ja aus so vielen Teilen, und diese Bewegung dann alle zielgenau hinzubekommen mit Hilfe von KI, das erfordert einfach eine riesige Rechenleistung.
Genau, und auch der ganze Feedback-Mechanismus, der Sensorik funktioniert halt nicht, weil du kannst entweder halt anhand der Griffstärke, also wenn ich jetzt einen Ball in die Hand nehme, kann ich anhand der Härte dieses Balles kann ich sagen, okay, ich kann den jetzt festdrücken oder ich muss den ganz zart in die Hand nehmen, sodass ich ihn nicht zerquetsche.
Ja.
Und dieser Feedback-Mechanismus ist bei uns halt in der Haut integriert. Es gibt Ansätze, ich glaube Amazon hat den Ansatz gehabt, wo sie ganz viele Kameras eingebaut haben. Mhm. Ja, also da haben wir auch mal drüber berichtet. Ja. Die haben da diesen Sortierroboter da entwickelt, und da haben die halt unendlich viele Kameras, ich glaube 22 Kameras irgendwie in die Hand eingebaut, der dann gesehen hat, okay, wie verformt sich das Ding? Und eben Optimus hat halt auch diesen Feedback-Mechanismus, da wo sie halt anhand der Stärke, also wie fest ist der Druck, der da ausgeübt wird, das identifiziert, und viele folgen diesem Weg. Und eben die Neurobotics haben halt den menschlichen Weg gewählt und haben halt eine Haut implementiert, die halt Sensoren hat. Und unabhängig davon, also nicht nur, dass sie jetzt eine Haut gebaut haben, was ihn zum ersten Mal auch möglich macht, dass er sicher in einer Umgebung sein kann, weil es kann auch durchaus passieren. Ich war bei dieser TED-AI, und da gab es eine Präsentation von einem Mädel, die hat halt diesen chinesischen Roboter da zu Hause und hat halt berichtet darüber, wie es ist, mit so einem Roboter zu leben. Ja. Und dass das halt so ungefähr dass man sich das so vorstellen kann, als hätte man irgendwie einen riesigen jungen Berner Sen-Hund in einer Porzellanfabrik. Ja. Und der nicht erzogen ist, gar nicht, ja, und einfach nur wild durch die Gehe. Also es geht alles kaputt.
Okay,
ja.
Okay.
War sehr lustig, dieser Vortrag, aber es hat auch gezeigt, was für Probleme es eigentlich gibt, dass du so ein Ding eigentlich, wenn du das hinstellst, das aus Eisen oder Metall ist und irgendwie seine Umgebung nur teilweise wahrnimmt, dass das halt alles in die Hose gehen kann. Ja,
kann man sich ja vorstellen, wenn man einfach das bisschen abbildet auf einen Menschen, dem bestimmte Sinne zum Beispiel fehlen, der, keine Ahnung, der zum Beispiel sich nicht orientieren kann oder der nicht sehen kann, da muss ich auch erstmal zurechtfinden oder lernen, sich zurechtzufinden, klar.
Genau. Ja. Mhm. Also und dieser Roboter durch die Haut hat halt wirklich einen Feinsinn sozusagen.
Okay.
Ja.
Ja, ja.
Und ist damit auch ein bisschen sicherer, und er hat hat sehr viele Sensoren, also hat so ein, wie nennen Sie das, Omnisensor oder so?
Omnisensor, genau, ja.
System, wo sie halt hören, sehen und tasten, alles kombinieren.
Das ist super.
Und jetzt kommt aber das Killer-Feature, ja. Und das sind World Models. Also das sind, es arbeitet schon mit dem NVIDIA GR00T Model, also mit dieser Isaac-Plattform, und nutzt quasi dieses World Model von NVIDIA, um zu trainieren.
Mhm.
Und es speichert diese Sachen auch zentral. Das heißt, es hat einen zentralen Speicher. Das heißt, wenn ich jetzt einen Roboter habe, der lernt, wie man meine Wäsche aufhängt, ja, dann lädt er das hoch und der nächste Roboter kann das schon.
Okay. Mhm. Also so ein kollektive Intelligenz, kann man sagen.
Genau, so eine kollektive Intelligenz. Und das macht es natürlich sehr, sehr attraktiv.
Ja.
Ja? Weil damit kannst du einfach sehr gut skalieren. Du kannst die in Fabriken einsetzen, zu Hause einsetzen. Ja. Du kannst mit dem Gassi gehen und der Nächste weiß dann, wie man Gassi geht.
Okay. Ja? Zumindest mit einem bestimmten Hund.
Genau. Mit deinem wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Ja,
genau. Da wollte ich sagen. Da brauchst du auch eine spezielle App da.
Ja, genau. Da braucht man. Aber da kannst du dann sagen, okay, Runde bis 70 Kilo.
Genau. Ja, das ist super. Okay. Und aber das ist jetzt noch der Prototyp quasi. Das heißt, das wird wohl noch etwas dauern, dass man sich so ein Robby nach Hause holen kann.
Na, der soll schon in der Produktion sein. Also
Aha.
der ist schon produktionsready. Mhm. Und dadurch, dass die halt auch schon in der Industrie gut verankert sind, sind die Chancen gut, dass die schneller ins Tun kommen als eben andere Robotikunternehmen. Okay. Weil wenn der dann am Fließband bei BMW steht oder bei VW, dann kannst du den eigentlich schon sofort nutzen. Ja?
Es gibt ja, glaube ich, sind ja verschiedene Modelle geplant, habe ich gesehen. Also einer so auf Rollen, ne? Und einer, der laufen kann. Also dann hast du auch je nachdem passende Modelle.
Genau, also für Logistiker ist wahrscheinlich mit Rollen bei
reicht einfach dann auch aus. Kontrollierte Umgebung, ne?
Genau.
Keine Hindernisse sind und so.
Ja. Ne? Also.
Ja. Das ist toll. Und ja, vor allem made in Germany vielleicht, wenn es dann auch in Deutschland produziert wird, in Serie. Weil nicht schlecht. Dann hätten wir auch mal wieder Fuß in der Tür. Ja, und dann haben wir ja auch noch was anderes, was auch in Deutschland sozusagen entwickelt wurde oder erforscht wurde. Haben wir, glaube ich, weiß es nicht, vor 2 oder 3 Wochen drüber gesprochen. Forschungszentrum Jülich, eine neue Art von Chips, die eben eher analog funktionieren und dadurch natürlich viel mehr Möglichkeiten bieten, bestimmte Dinge einfach schneller oder besser skalierbar zu machen. Mhm. Da musst du jetzt mehr dazu sagen.
Genau.
Genau.
Also wir hatten ja nicht letzte, sondern vorletzte Woche hatten wir diese Studie von Jülich vorgestellt, wo die Grundlagenforschung dafür vorhanden war, dass man Computerchips um den Faktor 100.000 energieeffizienter machen kann, um den Faktor 100 oder so schneller. Ja? Und dass das halt alles verändern könnte. Und tatsächlich eine dieser, die halt in diesem ganzen Themenbereich, die auch für diese Studie zuständig war, weiß jetzt nicht mehr genau, wie die geheißen hat, aber eine, die da in diesem Forschungsteam drinnen war, hat eben eine Ausgründung gemacht und hat das Startup Techifab gegründet.
Mhm.
Und diese Techifab ist quasi ein Startup, das genau diese Chips produziert, die eben das Zusammenführen von Prozessor und Speicher in einem reinbringen. Und die nennen das Memristoren. Ja? Also und diese Memristoren haben halt, also der Unterschied zwischen einem Prozessor, also das klassische Problem im Computing ist halt, du hast den Prozessor, der rechnet, und dann hast du den Speicher, wo du die Daten herholst. Das heißt, du musst die ganze Zeit hingehen, die Daten aus dem Speicher holen, zum Prozessor hingeben, der berechnet das, du holst die Werte und speicherst sie wieder irgendwo. Und dann gibt es halt verschiedene Speichermethoden. Es gibt halt den schnellen Speicher, der halt direkt beim Prozessor in der Nähe ist. Und dann gibt es halt den RAM, den DRAM, wo halt die größeren Daten stehen. Und bei einem klassischen Transformer-Modell sind das halt große Datenmengen. Also der erste Token wird generiert, der wird ins DRAM geschrieben. Da muss der wieder für das nächste Token holt er sich wieder den aus dem DRAM raus, rennt zum Prozessor, fügt das nächste hinzu und dann werden die Tokens immer größer, also werden immer mehr Tokens, immer mehr Daten müssen abgelegt werden und das ist halt sehr energieaufwendig. Und was die jetzt tun, eben mit so einem Memory Store, ist, der Speicher ist auch gleichzeitig der Prozessor. Ja? Und das funktioniert halt über ganz neue Werkstoffe auch. Ja? Also in dem Fall ist es ein Bismut-Eisenoxid-Prozessor. Ja? Und mit dieser, Plattform auf diesem Material, was eben ein analoger, das ist quasi ein analoger Chip, ja, wo du eben diese Berechnungen gleichzeitig durchführen kannst mit dem Speicher, weil halt bei klassischen Transistoren hast du halt 0 und 1, ja, und bei diesen analogen Chips hast du halt wie bei so einem Dimmer, ja, da kannst du halt ganz viele Zustände haben. Dadurch kannst du halt Berechnungen durchführen anhand von Zwischenwerten.
Ja, ja.
Und damit kannst du auch sehr dynamisch einfach deine Prozessor-Gatter einfach einstellen. Also du kannst sie sofort umkonfigurieren sozusagen, ne? Und diese Techifab eben sind eine Ausgründung. Die haben jetzt eine Förderung bekommen. Also ich habe versucht herauszufinden, wer so Investoren sind. Es gibt auch tatsächlich deutsche Investoren. Aber die haben jetzt irgendwie nur 20 Millionen oder sowas eingenommen. Und die sind aber, die haben eine Förderung vom Staat. Und wenn das tatsächlich gelingt, ja, dass wir diese Prozessoren, diese analogen Prozessoren oder analogen Chips entwickeln oder Memory Storen, dann kannst du halt alles, verändert das halt alles, ne? Du hast halt dieses ganze Edge Computing Thema. Mhm. Du hast KI-Entwicklung, es ist, deswegen reden auch alle dann von neuromorphen Prozessoren. Also weil die Art und Weise, wie dieser Chip funktioniert, ist quasi das, wie es der Mensch auch hat, also im Gehirn. Also unsere kortikalen Säulen funktionieren eben genauso wie diese Memory-Storen. Ja?
Ja. Ja.
Und da sind wir auch wieder bei der Hypothese vor einem halben oder dreiviertel Jahr, wo wir schon erzählt haben, dass sich das immer mehr dem Menschlichen annähern wird. Und ich glaube ganz fest dran, dass das die neue Technologie sein wird. Die wird wahrscheinlich erst 2030 herum tatsächlich produktionsreif sein, weil wir ganz viele Probleme noch lösen müssen. Die Chips gibt es jetzt schon. Das muss aber jetzt noch massenproduziert werden. Dann musst du auch die ganze Software dazu entwickeln.
Genau. Das war ja auch noch ein Problem, dass es im Moment noch gar keine Software dafür gibt, dass man die ganzen Treiber und so.
Genau. Die Libraries, die Treiber, die Software.
Wenn man die einmal hat, ja, kann man darauf ja aufbauen.
Ja.
Aber man sieht ja auch, jetzt auch, hatten wir da so viel dabei heute, dass es immer so Sprünge gibt oder so, sagen wir mal so Punkte, an denen dann wieder man auf einmal auf ein neues Level kommt. Sei es jetzt, weil wieder eine neue Hardware-Technologie, wie jetzt zum Beispiel diese Memory Store erstellt wird, sei es im Bereich der irgendwann mal der Energieerzeugung oder durch neue Modelle, die auch noch leistungsfähiger sind. Also es gibt irgendwie so viele Stellschrauben und Hebel. Also die nächsten Jahre, die dürften sehr, sehr spannend werden. Noch spannender vielleicht als bisher.
Also ich bin auch total begeistert, wenn man sich jetzt überlegt, also wenn man sich die Pipeline der Technologieentwicklungen anschaut, ne? Also von Quantencomputern über eben Memristoren und vielleicht dann auch andere Fusionsenergie. Also wenn du das auf einer Linie aufzeichnest, werden wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine exponentielle Entwicklung haben, dass wir uns überhaupt nicht vorstellen können, wo das alles hinführt. Ja. Und KI ist erst der Anfang. KI ist erst der Enabler. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn wir die Prozessorgeschwindigkeit um den Faktor 400 beschleunigen können und dabei gleichzeitig den Energieverbrauch um 90% reduzieren können, also die Rechenkapazität, die du dann auch verwenden kannst, eben für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und auch und dann Probleme, die du mit klassischen Computern nicht mehr lösen kannst, dann halt mit Quantencomputern lösen kannst, über diese ganzen Annäherungsmodelle, ja, also Optimierungsprobleme sozusagen. Und wenn du diese Optimierungsprobleme auch noch lösen kannst, dann, weiß ich nicht, dann...
Vielleicht ist das genau die Wette, die jetzt zum Beispiel Sam Altman von OpenAI macht. Er sagt, ich haue so viel Geld da rein, dass es irgendwann die Ergebnisse, die wir erzielen, dass sie irgendwann durch irgendeinen Durchbruch explodieren. Da sind wir die Ersten und machen sozusagen das große Geld und haben die Weltherrschaft in Anführungszeichen. Mhm. Vielleicht steckt das dahinter.
Ja, also Größenwahn ist sicher eine seiner Hauptantriebsfedern.
Weil es ist nicht ganz unsinnig erscheint. Es könnte ja klappen, wenn er gleich.
Ja.
Also, es kann aber auch schief gehen. Also, weil wir wissen es nicht. Es ist schon eine große Wette, die da eingeht. Und all in könnte man ruhig sagen.
Ja, ich meine, wie gesagt, wenn du es auch noch schaffst, also wenn du dieses Embodied AI, und das ist ja, also wenn du Embodied AI mit World Models und eben dieser zentralen Intelligenz kombinieren kannst, ja, und dann halt auch doch das auch beschleunigt machen kannst, also viel schneller als wir jetzt, weil du viel mehr Rechenleistung hast und weil du auch genug Energie dazu hast, dann gibt es überhaupt keine Grenzen mehr. Also dann, vor allem, wenn du dann eben nicht mehr, weil du kannst ja, wenn du diese Embodied AI-Thematiken hast, kannst du ja nicht nur mit dem menschlichen Wissen umgehen, sondern du kannst ja evolutionäre Algorithmen verwenden oder du kannst eben Simulationen machen. Also tatsächlich Experimente durchführen, die Menschen bis jetzt nicht durchgeführt haben, weil es nicht skaliert hat.
Richtig, genau. Ja. Siehe unser Beispiel heute aus dem Bereich Gesundheit, Medizin. Ja. Und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Ja. Also dieses allein wenn sie quasi nur Try and Error, also wenn sie auf Try and Error ganz neue Errungenschaften machen, da wirst du auf ganz neue Dinge kommen, auf die wir gar nicht gekommen wären.
Also Wissenschaft per Brute Force sozusagen,
genau,
oder?
Ja. Genau. Ja. Wenn du genug Kapazitäten hast, kannst du das machen, ne?
Klar.
Also, und das ist, und der einzig limitierende Faktor sind Ressourcen.
Ja. 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 Was sollen wir sonst noch sagen für einen Cliffhanger-Abschluss unserer Podcast-Folge? Weil ihr werdet bestimmt wissen wollen, wie das Ganze weitergeht.
Ja, hoffentlich.
Ihr werdet erfahren nächste Woche, nämlich in der nächsten Ausgabe hier bei KI Tech to Go, der Praxis-Pitch. Und ja, damit endet unsere Special-Folge, unsere Personal-Meetup-Folge hier aus Wien. Fand ich toll. Hat Spaß gemacht.
Ja, super. So, wenn man so face-to-face sitzt, ist das auch wieder was ganz anderes.
Nochmal ein ganz anderes Gespräch, oder?
Ja.
Super. Also, an alle da draußen, die zuschauen und zuhören, ich verabschiede mich schon mal. Und ja, ihr seid natürlich das nächste Mal hoffentlich auch wieder dabei. Das würde uns sehr freuen. Und seid gespannt. Die Themen werden uns sicher ausgehen. So viel ist mal klar. Also, tschüss an alle und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. Ich bedanke mich auch und gerne bewerten, gerne Sterne oder keine, aber Hauptsache Feedback. Wir freuen uns über alles, was ihr uns mitgibt. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Und bis dahin, tschüss.